Führ mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Diese Liebe Gottes, die er uns am Kreuz gezeigt hat, sei in der Kraft des Heiligen Geistes jetzt in uns allen wirksam. Amen. Liebe Gemeinde, der zweite Sonntag im Jahr 2022. Die letzten Worte großer Gestalten der Menschheitsgeschichte, wisst ihr bestimmt, die sind oft bekannt. Wenn ihr mal im Internet googelt, ja, letzte Worte von berühmten Persönlichkeiten, da kann man ganz schnell eine ganze Menge finden. Ganz bekannt, glaube ich, von Martin Luther, das letzte Wort: Wir sind Bettler, das ist wahr. Der Widerstandskämpfer, Märtyrer Dietrich Bonhoeffer, der sagte kurz bevor er in Flossenbürg von der SS hingerichtet wurde: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ganz bekannt, jetzt frage ich mal, wer hat Latein aufgepasst, die letzten Worte von Julius Caesar? Genau, auch du, mein Sohn Brutus. Die Worte sind uns auch überliefert. Hans Scholl, der sagte, es lebe die Freiheit. Sir Thomas Scott im 17. Jahrhundert, Präsident des englischen Oberhauses, der sagte auf dem Sterbebett Folgendes, als ich das gelesen habe, das hat mich schon ja angesprochen, ein Stück weit bewegt. Der sagte: Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beide gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Das sind so letzte Worte, die wir überliefert haben von bekannten Persönlichkeiten. Und wie das so ist, dann wird darüber diskutiert. Was ist denn der tiefe Sinn dieses Wortes? Was für ein Licht wirft es denn auf die Person, die dieses letzte Wort gesprochen hat? Aber ich habe mich heute gefragt, als ich den Gottesdienst vorbereitet habe, was ist eigentlich mit den ersten Worten einer Person? Natürlich, ich glaube, die Eltern unter uns sind, die erinnern sich gut dran, was die ersten Worte des Kindes gewesen sind. Und da wartet man ja auch ganz gespannt drauf, ob es Papa, ob es Mama zuerst sagt. Aber wie ist es mit den ersten ernstzunehmenden Erkenntnisworten großer Menschen? Die werden uns selten aufbewahrt, die werden ganz selten weitergegeben. Wenn ihr mal im Internet eintippt, Sammlung erster Worte, da werdet ihr nichts groß finden. Heute, dieser Sonntag nach dem 6. Januar, ganz traditionell beschäftigt sich dieser Sonntag mit der Taufe Jesu im Jordan. Und Matthäus überliefert uns in seinem Evangelium in diesem Zusammenhang die ersten Worte, die Jesus in seinem öffentlichen Auftreten gesprochen hat. Ich möchte euch als Predigttext heute für diesen Sonntag gern die Worte aus dem Matthäus-Evangelium im 3. Kapitel von der Taufe Jesu vorlesen. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden. Und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte: Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Die ersten Worte Jesu nach dem Matthäusevangelium. Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Ich weiß nicht, wie wirkt das auf euch? Ich finde, das klingt jetzt erstmal gar nicht so besonders spektakulär, was Jesus da sagt am Jordan, als er zu Johannes kam. Aber wenn wir genau auf diese Worte hören, diese Worte sind Programm für das ganze Leben Jesu. Die Erfüllung des Gesetzes, die weisen auf seinen Auftrag hin, die frohe Botschaft in der Welt bekannt zu machen, die Erfüllung der Tora, alles, der Wille Gottes muss vollendet werden. Er wird den Willen Gottes zur Vollendung bringen, die Erfüllung aller Gerechtigkeit. Aber gehen wir mal im Matthäusevangelium noch einen Schritt zurück. Da ist diese Gestalt Johannes, der Täufer, der ist am Jordan, wahrscheinlich ziemlich verlumpt angezogen, überliefert uns die Bibel, also irgendwie so ein ganz eigenartiger Typ. Und er ruft da auf, tut Buße, kehrt um. Nicht mehr lange so seine mahnenden Worte hätten die Menschen bereit, umzukehren und sich Gott zuzuwenden. Und er sagt auch ganz klar, keiner soll sich in Sicherheit wiegen, gerettet zu sein. Nur weil er meint, durch seine Abstammung hätte er jetzt besondere Privilegien. Meiner alten Gemeinde sagte mir mal eine Frau mit Tränen in den Augen, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und Kind Gottes wird man nur, wenn man Jesus Christus vertraut, wenn man sein Opfer annimmt. Wenn man Ja zu dem sagt, was er am Kreuz getan hat, sind wir wieder, führ mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Und dieser Johannes, dieser schräge Typ da in der Wüste am Jordan, der ruft unablässig dazu auf, umzukehren. Das alte Leben zu verlassen, sich Gott neu zuzuwenden. Und als Zeichen dieser Umkehr sollen sich die Menschen taufen lassen. Und er gibt auch den Grund dafür an. Er sagt, nach mir, da kommt einer, der stärker ist. Nach mir kommt einer, der wird nicht mit dem Wasser taufen, sondern der wird mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Also ich finde, das ist so ein tolles, geniales Bild. Der Heilige Geist, auf Hebräisch die Ruach, also der Atem Gottes, der Atem des Gottes Israel und das Feuer, das brennt, das sich verbreitet, das sich in jeder Gemeinde verbreiten soll, wo sich Menschen Jesus öffnen, da ist dieses Feuer am Brennen, da lodert dieses Feuer. Und dieses Feuer, es läutert auch, es brennt all das weg, was uns von Gott abhält, was in unserem Leben nicht dem Willen des heiligen Gottes widerspricht. Ein Stärkerer, sagt Johannes, der ist da angekündigt. Und Johannes, der spricht mit großer Ehrfurcht. Er hat das Gefühl, sogar mit Furcht spricht er von diesem Stärkeren, der da kommen wird. Und nun kommt ausgerechnet Jesus, dieser Messias, der Christus, der Stärkere, Sohn von armen Eltern, der kommt zu Johannes, dem Propheten, und will sich taufen lassen, will sich mit all den anderen Menschen auf eine Stufe stellen, will sich dort demütig erweisen und die Taufe zur Vergebung der Schuld an sich selbst vollziehen lassen. Und Johannes, für Johannes ist das ein Unding, was da geschieht. Geht nicht. Wieso sollte der Stärkere zu dem Schwächeren kommen? Warum der Feuertäufer zum Bußprediger? Aber Jesus will sich taufen lassen. So wie alle anderen hörenden, bußfertigen, umkehrenden, kommt er dort am Jordan an. Und die Stelle übrigens, die man mit der Taufstelle identifiziert, Ist auch ganz interessant, die liegt 415 Meter unter dem Meeresspiegel. Gott, der an Weihnachten ins Fleisch gekommen ist, der Mensch geworden ist, der begibt sich nämlich hinab. Der begibt sich hinab in die Tiefen des Menschseins. Das soll diese Taufstelle aussagen. Da, wo es am tiefsten ist, da kommt er hin, da kommt er für dich hin. Da geht er dir voran und da ist er bei dir. Ich möchte gern auf drei Dinge hinweisen, die mir wichtig geworden sind, als ich diesen Text als Vorbereitung für die Predigt heute gelesen habe. Da ist erstens die Demut. Und das ist so ein altes, eigentlich vollkommen aus der Mode geratenes Wort. Demut. Wenn wir heute Morgen auf die Taufe von Jesus Christus schauen und was er auch uns heute zu sagen hat, dann lässt sich das mit Demut ganz gut fassen. In der Welt, in der Gesellschaft, die es darauf anlegt und immer wieder einredet, sogar dazu verführt. Denkt mal an die Werbung, ja? Du musst immer besser sein, du musst immer schöner sein, du musst immer schlauer sein als all die anderen. Oder wenn du es nicht bist, dich zumindest so darstellen, als wärst du es. So einer Welt tut Demut richtig gut. Vielleicht ist es auch in so einer Welt die Aufgabe von Christen, diese Ich-Bezogenheit, diese Selbstverliebtheit aufzubrechen und der entgegenzutreten, bei sich selbst, auch bei anderen. Selbstbewusstsein, das ist richtig und gut, wenn wir vom gesunden Selbstbewusstsein reden. Aber wenn man das so selber so erhöht, sich selber, sein eigenes Ego in den Mittelpunkt seines ganzen Universums stellt. Da ist man ganz schnell angekommen, ganz am Anfang bei Adam und Eva, die sich auch zum Mittelpunkt ihres Universums machen wollten, die nicht mehr anerkennen konnten, dass Gott Herr ist über alles, Herr über das Leben. Das ist eine große Gefahr, Demut zu verlieren, die Demut vor Gott zu verlieren. Und Jesus zeigt uns das hier bei der Taufe. Er, der nie in seinem Leben irgendeine Schuld begangen hat, der wird demütig und lässt die Taufe an sich vollziehen, die Taufe zur Umkehr. Als zweites wird mir wichtig, Jesus erwartet Liebe von uns. Eine Liebe, die hinschaut. Eine Liebe, die fähig ist, von sich selbst abzusehen, damit Christus in uns mächtig werden kann. Und dann auch die Liebe zum Mitmenschen hinzugehen, ihm ein gutes Wort zu sagen, Zeuge für das Evangelium zu sein, dafür zu beten, dass seelische Wunden, ich erlebe das in der Seelsorge so viel, wie viele Wunden Menschen an ihrer Seele haben, wie viele schmerzende Wunden Menschen da haben. Manchmal wirklich Wunden, die nur Jesus heilen kann, weil er Gott und Mensch ist. Zu beten, dass diese seelischen Wunden heilen, aber auch die körperlichen Leiden nicht außer Acht zu lassen. Seelsorge, einander Seelsorger sein und das ist eine Aufgabe für alle Christus-Nachfolger. Die ist nicht dem Amt vorbehalten. Liebe üben, hinschauen, zuhören und reden, helfen aber manchmal allein nicht. Manchmal auch einfach die Hand anlegen, mit zupacken, verzichten, teilen. Altes Wort dafür, opfern. Und das heißt, auch wenn es mich unter Umständen was kosten kann und es mir schwerfällt, demütig sein und Liebe üben, das steckt schon in diesem einen Wort, dem ersten Wort, das Jesus im Matthäusevangelium sagt. Lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Liebe zu Gott, zum Nächsten, in welcher Form auch immer. Es gibt Leute, habe ich anscheinend das Gefühl, die meinen, Demut bedeutet so ein Stück weit so ein Duckmäusetum, ja? Aber ich glaube, das ist ganz falsch. Und genau das vergiftet die Kirche, weil sie sich dann immer nur anpasst, immer anpasst an das, was gerade aktuell zu sein scheint. Demut aber geht auf Augenhöhe, manchmal auch tiefer. Und Demut braucht auch Mut, steckt ja in dem Wort schon drin. Im rechten Moment das Rechte zu tun und zu sagen und auch einmal ungeschützt und ungeachtet der Folgen, die das vielleicht haben kann. Das Dritte, was wir mitnehmen können aus diesem Predigttext, die Stimme des himmlischen Vaters. Es sind die Worte der Himmelsstimme, sind die Worte des ewigen Vaters, und der sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Diese Stimme richtet sich damit vor allem an die Leute, die damals da herumstanden, die zugesehen haben, was da passiert ist. Und Matthäus schildert ja zuvor, dass Menschen nicht nur aus Jerusalem, sondern aus ganz Judäa, aus allen Ländern am Jordan zu Johannes, dem Täufer, gekommen waren. Sie alle sollen das Bekenntnis zu Jesus, das Bekenntnis zum Gottessohn jetzt hören. Und mit denen, die es damals gehört haben am Jordan, sollen es auch alle, die es jetzt lesen, alle, die das Evangelium hören, die ganze christliche Gemeinde, auch wir heute, wir sollen das hören und wir dürfen es glauben. Dieser Jesus von Nazareth ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und damit werden wir wieder von Zuschauern zu Angesprochenen, zu Menschen, die in ihrem Leben eine Entscheidung treffen müssen, eine Entscheidung, die einem keiner abnehmen wird. Hast du das gehört? Verstehst du das? Wer ist Jesus von Nazareth? Wer ist Jesus der Messias, Jesus der Christus? Wer ist das für dich? Ein Vorbild der Demut und der barmherzigen und tätigen Liebe? Vielleicht sagst du ja, eine Autorität deines Gewissens. Und es ist gut und richtig, wenn man diese Fragen uneingeschränkt mit Ja beantworten kann. Aber ganz ehrlich, das tun auch viele, die sich nicht einmal selbst als Christen bezeichnen würden. Weil damit ist die Bedeutung von Jesus noch nicht vollständig. Jesus ist mehr als ein guter Mensch, der liebte und teilte. Mehr als einer, der predigte und tröstete. Der Überhebliche gewarnt hat und Kinder gesegnet hat. Er ist und war zugleich der Mensch, der Gott am nächsten stand, der eines war mit Gott, ganz und gar geeint in der Liebe zum Vater, eines Wesens mit dem Vater, wie es das Glaubensbekenntnis dann später gesagt hat. Und das hat er bis zur Vollendung getan, bis hin zum Kreuz. Und das, was uns Christen in der Nachfolge manchmal so unsagbar schwer fällt, demütig sein, friedfertig sein, lieben, das hat er getan. Er erfüllte den Willen Gottes ohne Wenn und Aber. Und damit ist der Himmel geöffnet. Wer auf Jesus sieht, wer auf ihn hört, der sieht und hört Gott selber, den Vater. Johannes, der Apostel, der mahnt später in seinem ersten Brief. Da schreibt er harte Worte. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wie der Vater, so der Sohn, so sagt man ja manchmal. Wer sich ihm innerlich fest anschließt, der schließt sich Gott an und er spürt diese Kraft. Und so ist Jesus zur Tür geworden, ist zur Brücke geworden, zum Weg geworden, zum einzigen Weg. Er zeigt den Weg und er ist selbst der Weg. Er ist der, der sich als einziger ganz und gar dem Willen Gottes unterstellt hat. Er fühlte sich nicht als was Besseres, nicht als was Höheres, sondern aus Liebe hat er sich mit uns Menschen auf eine Stufe gestellt. Er lässt sich von Johannes, dem Täufer, dem Bußprediger, taufen. Und diese Taufe bezeichnet seine Lebenshaltung, in und unter dem Willen Gottes, seines Vaters, zu leben. Er ist der Weg, der zum Leben führt. Das hat er versprochen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand wird zu Gott kommen. Niemand wird erfahren, wer oder wie dieser Gott ist, außer durch den Sohn, durch Jesus Christus. Die ersten Worte Jesu im Matthäusevangelium, auf die haben wir gehört heute. Und ich möchte euch abschließend auch gerne die letzten Worte von ihm vorlesen, die uns Matthäus überliefert hat. Damit spannt sich der Bogen, damit schließt sich der Kreis, weil diese Worte sind ein Versprechen, eine Zusage. Eine Zusage für dich hier in der Waldkirche, eine Zusage für euch daheim vor YouTube. Weil er sagt dir zu, er verspricht dir das. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das dürft ihr annehmen. Auch heute im Jahr 2022, da ist er da. Was die Nachrichten auch sagen, er ist da, bis diese Welt vollendet ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen Herrn. Amen.